Ja, da sind wir wieder beim 22. Schachtalk live am Sonntag hier und von den Chess Tigers. Und ich freue mich, dass schon einige von euch da sind und dass wir vor allem heute einen ganz besonderen Gast haben aus dem obersten Regal, würde ich sagen. Er ist Fußball-Europameister von 96, deutscher Meister. Und ja, seine Fußballkarriere war eine besondere. Und ich möchte mal drei Dinge rausgreifen, die ihn so besonders machen. Das eine ist die Vereinstreue. Er hat also sein ganzes Leben lang bei Werder Bremen gespielt. Das zweite ist die Fairness, nämlich 13 Jahre Bundesliga, nur 10 gelbe Karten und keine einzige rote. Und Fairness ist ja auch im Schach ein Thema. Und der dritte Punkt ist, dass er schon während seiner aktiven Fußballzeit ja so ein bisschen als Intellektueller galt mit einer Vorliebe fürs Schach. Und das ist ja auch geblieben und hat dann zu dem Bremer Schulschachprojekt geführt, Schach macht schlau, was er maßgeblich mitbetrieben hat. Ja, erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Podcast, Marco Bode. Hallo.
Ja, moin, vielen Dank für die Einführung und die Komplimente.
Ja, wohlverdient. Und ich habe gerade noch einen YouTube-Short gesehen, wo du gesagt hast, naja, dieses Golden Goal, was Deutschland zum Europameister 1996 gemacht hat von Oliver Bierhoff, das ist eigentlich dir zu verdanken. Wie kam das?
Okay, ja, das ist nur ein unbescheidener Gag zwischen Olli Bierhoff und mir. Ich stand hinter ihm und ich habe ihm zugerufen, dass er sich andersrum drehen soll, und dann hat er mit seinem schwachen linken Fuß den Ball hinten so ins lange Eck geschossen. Der hätte es kaum geschafft über die Linie, aber nee, er ist dadurch berühmt geworden, und ich behaupte dann immer, dass er eigentlich seinen Ruhm mir zu verdanken hat.
Also ein Lucky Punch sozusagen durch eine
Ja.
glückliche Fügung. Johnny, ich übergebe an dich, denn ihr kennt euch ja von Werder Bremen.
Genau, also ich war ja 3 Jahre Schachtrainer bei Werder Bremen. Das überschnitt sich mit Marcos Zeit als Aufsichtsratsvorsitzender von Werder Bremen, wo Marco, in deiner Art und Weise Verantwortung damals auch übernommen hast, als Werder abgestiegen ist. Und ich habe das immer bewundert, wie sehr du das Schach unterstützt hast. Also ich erinnere mich zum Beispiel bei diesem Klaus-Dieter Maier Gedenkturnier, warst du am ersten Tag mit dabei, hast die Eröffnungsrede gehalten. Wie bist du zum Schach gekommen? Also wer hat dich dahin gebracht? Wer hat dich dem königlichen Spiel näher gebracht?
Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Das ist schon als Kind passiert. In meiner Generation gab es nach der Grundschule die 2-jährige Orientierungsstufe. Ich weiß nicht, ob das allen was sagt. Das heißt, bevor man sich dann für die weiterführende Schule entscheiden konnte oder irgendwo eine Empfehlung bekommen hat, ist man 2 Jahre in die OS gegangen. Und da gab es dann auch so Arbeitsgemeinschaften verpflichtend. Und man konnte dann wählen aus verschiedenen AGs und hat dann 3 sozusagen Wünsche einreichen müssen. Mein Erstwunsch war Fußball, überraschenderweise. Und mein Zweit- oder Drittwunsch, weiß ich gar nicht mehr genau, war aber auch Schach, obwohl ich das gar nicht konnte. Aber das wurde halt als AG angeboten. Und dann bin ich bei Fußball eben nicht reingekommen, weil zu viele sich dafür gemeldet hatten, und bin bei Schach reingekommen. Das war in der 5. Klasse, also da war ich gerade so 11 oder so. Und dann habe ich in dem ersten Halbjahr die Schachregeln gelernt und das Schachspiel kennengelernt und war dann so begeistert davon, dass ich dann die nächsten Halbjahre das dann als Erstwunsch auch angegeben habe. Und Fußball habe ich ja sowieso genug gespielt. Und da habe ich dann Schach gelernt. Und ja, ich glaube, im ersten Halbjahr Klasse 6 habe ich dann den Lehrer geschlagen. Das war dann irgendwie schon ein erster großer Erfolg. Dann bin ich sogar mal kurz mit 13 in einen Schachverein eingetreten, in Osterode am Harz, in meiner Heimat. Da weiß ich auch noch, hatten wir mal so einen Wettkampf gegen unsere Partnerstadt in Frankreich. Aber irgendwie war dann Vereinsschach doch nicht das Richtige für mich. Ich habe noch viele andere Dinge gemacht und mich dann auch nach und nach natürlich immer mehr auf Fußball fokussiert. Und so ist Schach dann einfach ein schönes Hobby geblieben.
Hast
Wie
du
war
da
das?
noch Kontakt zu alten Schachkollegen, die du, hat dich da mal einer, weißt du noch damals, als du 11 warst, bei uns?
Nee. Nee,
Das
tatsächlich eigentlich aus der Zeit gar nicht mehr. Es gibt wahrscheinlich ein paar Schulfreunde noch, mit denen ich dann hier und da auch mal Schach gespielt habe. Die gibt es natürlich noch, aber jetzt aus der Vereinszeit, das war wirklich auch nur ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder so, dass ich das probiert habe. Und ja, wir wissen ja alle, Schach hat sich auch sehr verändert und das Image von Schach verändert sich auch immer weiter. Und wenn ich jetzt an den letzten WM-Kampf denke oder so, was da so los war oder auch natürlich andere große Kämpfe, aber damals so in der, ich hätte beinahe gesagt, Provinz in Osterode, war da Schach irgendwie dann doch nicht ganz so sexy in dem Moment. Dann habe ich irgendwie doch noch andere Interessen drüber gestellt.
Wie war das dann später in der Fußball-Bundesliga? Ich weiß nicht, war da auch Schach ein Thema bei den Mannschaftskollegen? Also heute hört man ja, dass einige Nationalspieler es spielen. Jamal Musiala zum Beispiel spielt gerne Schach offensichtlich. Hattest du damals auch Gegner oder Kollegen, Fußballkameraden, gegen die du spielen konntest? Oder warst du da mit Schach eher so der Außenseiter?
Es gab ein paar, allerdings hatten die, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen, entschuldige Andy Herzog, entschuldige Wynton Rufer, aber die hatten nicht ganz das Niveau. Gegen die beiden erwähnten habe ich einmal im Mannschaftsbus auf dem Weg zum Auswärtsspiel gespielt, aber nur sie hatten das Brett und die habe ich tatsächlich auch noch blind geschlagen, die beiden. Obwohl sie noch versucht haben zu schummeln. Irgendwann haben sie eine Figur setzen wollen, die gar nicht da stand. Und als ich das gemerkt habe, da waren sie dann endgültig beeindruckt und haben mehr oder weniger dann aufgegeben. Nee, es gab ein paar. Also auch mit Olli Bierhoff habe ich, glaube ich, mal Schach gespielt, in der Nationalmannschaft hier und da. Aber um ehrlich zu sein, so in dem Fußballumfeld war es dann schon mehr, gerade bei Werder, war es Kartenspielen. Also wir haben bei Werder so eine besondere Art von Ramsch immer gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das, also das ist ja, so ein Spin-off vom Skat, ja, Ramsch. Und wir haben tatsächlich nur Ramsch gespielt und dann noch mit so ein paar Bremer Sonderregeln. Das haben wir bei Werder und später auch bei der Nationalmannschaft gespielt, was auch sehr viel Taktik und Strategie brauchte. Schach war ein bisschen weniger, aber hier und da kam es vor. Genau, Jörg Butt fällt mir noch ein, der hat auch damals Schach gespielt. Und
Felix Magath
eine
natürlich noch, ne?
Felix Magath, da wollte ich gerade zu kommen, weil da gibt es auch eine sehr schöne Geschichte. Felix Magath war ja auch mal für kurze Zeit bei Werder mein Trainer. Das war eine wenig erfolgreiche Zeit, muss man sagen. Und Felix wird mir sicher aus heutiger Sicht zustimmen, dass das auch nicht zusammengepasst hat, Felix Magath und Werder Bremen. Da waren einfach unterschiedliche Fußballkulturen so ein wenig, trafen da aufeinander. Aber ich wusste, dass Felix Magath natürlich ein guter Schachspieler war und ist wahrscheinlich. Und dann gab es wirklich in dieser Krise, wir haben dann auch in der Saison gegen den Abstieg gespielt, gab es irgendwann mal eine Situation, wo Andy Herzog auch beim Essen zu Felix, also zum Trainer, gesagt hat: Trainer, wollen Sie nicht mal gegen Marco Schach spielen? Wir würden ja zu gern wissen, wer da gewinnt, ne? Und dann hat Felix auf seine typische Art und Weise in seinem grünen Tee sozusagen gerührt mit dem Löffel und hat so gesagt, eine Sekunde noch gewartet. Glaubt ihr denn, es wäre gut für euch, wenn Marco mich schlägt? So, also mit der Frage war das Thema dann irgendwie erledigt. Dazu ist es nie gekommen, aber vielleicht klappt es noch mal irgendwo, wenn wir uns auf dem Turnier begegnen oder bei einer Veranstaltung oder sowas.
Du hast gesagt, dass Schach immer wieder für dich eine Rolle gespielt hat, aber dann auch wieder andere Themen, sozusagen beim Fußball, wo uns dann Kartenspiel in der Jugend. Aber du bist ein richtig starker Spieler. Also ich hatte mal die Freude, gegen dich ein paar Partien auf Lead Chess zu spielen. Du bist niemand, der da mal so mit angefangen hat und eben so lang stolpert. Du bist ein richtig, richtig starker Spieler. Hast du da irgendwie mal trainiert oder wie bist du zu dieser Spielstärke gekommen?
Ja, ich glaube, objektiv gesehen bin ich wahrscheinlich ein recht ordentlicher Hobbyspieler. In Relation zu Vereinsspielern wahrscheinlich dann eher sozusagen mäßig. Ich habe als Kind eben tatsächlich ein bisschen was investiert, habe dann auch ein paar Bücher gelesen und mich mit Schach schon beschäftigt. So in dieser Zeit, ne, als ich angefangen hatte und dann im Verein war. Aber das war ein Stück weit auch dann wieder der Punkt, dass ich nicht bereit war, irgendwann dann doch so viel zu investieren in Theorie, dass ich dann nochmal ein höheres Niveau erreichen könnte, sowohl in der Öffnung als auch so in der Endspieltheorie und all die Dinge. Also ich glaube, so das eine oder andere, gerade taktisch, da bin ich ganz okay, aber gegen geübte und professionellere Spieler oder Vereinsspieler, die haben einfach dann relativ häufig schon in der Eröffnung Vorteile, weil ich nicht gut Bescheid weiß über die Theorie dahinter. Und dann wisst ihr ja auch, dann geht man mit einem Nachteil ins Mittelspiel oder verliert früh schon irgendwo vielleicht eine Figur oder ist sozusagen taktisch dann einfach in einer schlechteren Position. Und gerade bei so Online-Spielen, das mache ich ja bis heute, ich spiele eigentlich, sagen wir mal, an 5 von 7 Tagen irgendwie zwischendurch mal ein paar Online-Partien. Und dann ist das aber ja meistens Blitz, ne? 3-Minuten-Partien, 3+0, 5+0. Und das macht auch Spaß. Ich glaube aber, je älter ich werde, desto schwieriger ist es, diese Blitzpartien gut zu spielen. Also ich merke schon, dass ich dann bei 10 Minuten schon ein ganzes Stück stärker bin als bei den 3+0 oder so.
Ich erinnere mich an ein Online-Turnier, was wir organisiert haben, wo du mitgespielt hast in der Corona-Zeit. Ich weiß nicht, ob du das noch dich erinnerst. Da hast du gegen Olaf Steffens gespielt, immerhin Fidemeister, und hast eine Partie gewonnen. Also das sozusagen zum Hobbyspieler, das ist schon eine ganz schöne Leistung. Also da gegen so einen starken Spieler was zu gewinnen. Nach deiner, hast du es relativ früh für heutige Altersverhältnisse mit dem Profifußball aufgehört. Kann man, glaube ich, so sagen.
33, ja.
Ja, also da sind sozusagen andere Werder-Spieler wechseln da dann in die Premier League sozusagen. Und dann hast du ja, dann ist der Lebensabschnitt vorbei und seitdem machst du sehr viel mit Schach. Warum glaubst du, hat Schach diese Kraft, vor allem Kindern etwas mit auf den Weg zu geben, was sie vielleicht woanders in der Form nicht bekommen? Und magst du vielleicht die Projekte mal vorstellen?
Ja, gerne. Also vielleicht fange ich an mit unserem Projekt. Das erste Buch, das ist tatsächlich schon vor über 20 Jahren entstanden. Da haben wir uns mit einer Gruppe von Menschen zusammengetan und wollten Bildung in Bremen zunächst mal fördern und stärken und haben so ein Lese- und Schreibprojekt entwickelt. Also Kinder aus der 3. Klasse schreiben Geschichten und malen Bilder. Wir machen daraus als Verein ein schönes Buch und verschenken es dann an Erstklässler. Das ist so die Grundidee. Und das hat sich super positiv entwickelt. Wir machen das inzwischen in 10 verschiedenen Standorten. Jedes Jahr ein neues Buch, jede Stadt hat ein eigenes Buch. Hier im Hintergrund bei mir im Regal steht einige Dutzend Bücher aus diesen über 20 Jahren. Und irgendwann kam mir der Gedanke, weil wir auch im Verein diskutiert haben, was können wir möglicherweise neben diesem Buch noch als weiteres Projekt entwickeln, Schach als Tool einzusetzen. Wiederum gar nicht so sehr, um Schach zu fördern in erster Linie, sondern vor allem mit der Idee, Bildung zu fördern. Und so ist meine Idee zu Schach macht schlau entstanden. Inspiriert war das so ein bisschen durch einen Lehrer, der an einer Grundschule in Bremen am Baumschulenweg, ich glaube auch mehrfacher deutscher Schulschachmeister früher, hat er einfach in der 1. Klasse mit Schach begonnen. Bevor er den eigentlichen Unterricht gestartet hat, hat er den Kindern Schach beigebracht und hat da ganz erstaunliche Ergebnisse hinbekommen, dass die Kinder danach einfach besser gelernt haben. Und diesen Grundgedanken habe ich mir angeschaut, habe eine Studie, die ist schon, glaube ich, 15 Jahre alt, der Uni Trier mal gefunden. Und es gibt vielfältige Hinweise, dass Schach einfach sozusagen die Fähigkeiten von Kindern fördert, die auch in Schule und im Leben grundsätzlich wichtig sind. Und so haben wir 2018 dann Schach macht schlau angefangen. Und da ist die Idee, eben eine Stunde Schach im Unterricht pro Woche wirklich regelmäßig anzuwenden. Also nicht nur als AG, wo man natürlich häufig so sowieso schon affine Kinder erreicht oder privilegierte Kinder. Und wir wollten das wirklich in den Unterricht bringen, sodass alle Kinder davon profitieren können. Und das tun wir jetzt seit einigen Jahren. Und ein Highlight noch ist immer, dass wir am Ende des Schuljahres auf den Bremer Marktplatz gehen und dann mit ungefähr 1000 Kindern, ja, hier sieht man ein schönes Bild, dann eben so ein Abschlussfest, so ein Schachfest feiern. Da spielen die Kinder dann in 4 Teams der Bremer Stadtmusikanten, also die Esel gegen Hunde und Katzen gegen den Hahn. Und das ist immer sehr lustig, auch wenn an den Brettern manchmal noch nicht jede Regel eingehalten wird, muss man sagen.
Wie ist denn die Philosophie hinter dem Schulschach? Weil es gibt ja auch die Aussage, Schach ist nicht für jedes Kind was, man muss es wollen. Also ihr seid schon der Meinung, Schach verpflichtend bringt allen Kindern was, aufgrund einfach der Kompetenzen, die es den Kindern beibringt.
Das würde ich sagen, dass es allen Kindern etwas bringt. Es ist verpflichtend, also in gewisser Weise ist es aber auch freiwillig. Es ist ja kein Schulfach mit Noten oder wo jetzt Leistungsdruck noch wieder zusätzlich entstehen soll. Wir möchten nur eine gewisse Regelmäßigkeit. Also wir als Verein, und da unterstützt uns auch Chessbase, Rainer Voisin ist auch der Geschäftsführer von Chessbase, ist einer unserer Mitglieder in dem Verein. Also wir geben den Klassen dann Material, jedes Kind bekommt ein Arbeitsheft, jede Lehrerin und Lehrer bekommen ein Arbeitsheft. Auch Software stellen wir zur Verfügung, Schachbretter. Und wir möchten nur, dass es regelmäßig für eine Stunde gemacht wird, aber es soll ein Spiel bleiben. Es soll den Kindern Spaß machen, es soll motivierend sein und im Grunde gerade ein wenig, ohne dass sie es merken, ihnen vielleicht auch Kompetenzen vermitteln, die sie dann für Mathe, Deutsch und alle anderen Fächer auch benutzen können. Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass Schach eben auch inklusiv und integrativ wirken kann. Also Kinder, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, haben häufig einen Zugang über Schach sozusagen zu Kompetenzen, die sonst schwerer zu vermitteln sind. Oder auch Kinder mit Behinderung oder die im Rollstuhl sitzen oder was auch immer, können natürlich das viel einfacher machen als vielleicht viele andere sportliche Dinge. Und von daher glaube ich, ist Schach ein wirklich spannendes Tool. Und wir haben das jetzt noch nicht zugegeben in dem Maße wissenschaftlich evaluiert, dass es wirklich wirkt auf die Leistungen der Kinder. Aber wir machen Umfragen mit den Lehrerinnen und Lehrern und da kriegen wir sehr gutes Feedback, dass die Kinder motiviert sind, Spaß daran haben und es eben auch gute Ergebnisse bringt.
Ja. Ich kann mich daran erinnern, einer meiner ersten Termine bei Werder war so ein Treffen mit, weil du gerade sagst, die Lehrer geben euch positive Rückmeldung. Da gab es ein Treffen im Weserstadion, wo sozusagen die Lehrer, die an diesem Projekt mitgemacht haben, so ihre Erfahrungen teilen können. Mhm. Weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es ja auch so ein bisschen so, dass die Lehrer mit den Schülern lernen. Also da ist nicht einer sozusagen mit erhobenem Zeigefinger vorne so, ich weiß jetzt, wie das geht und das machen wir jetzt, sondern die Lehrer lernen mit. Ist das so ein ganz besonderes Modell, dass man sagen kann, dass auch die Kinder das Gefühl haben, der Lehrer ist nahbarer und ich bin mehr mit dem auf Augenhöhe?
Absolut. Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das ist fast ein bisschen unser besonderer Ansatz, unsere besondere Didaktik, Schach zu vermitteln, die sich vielleicht da ein bisschen unterscheidet von anderen Zugängen. Wir gehen eben nicht mit externen Personen, mit Experten in die Schule und bringen den Kindern Schach bei, sondern wir sagen, das soll im Unterricht von den Lehrerinnen und Lehrern selbst versucht werden. Und wenn sie das noch nicht können, wenn sie selbst noch gar nicht Schach spielen können, dann unterstützen wir sie dabei, das zu erlernen oder dann eben gemeinsam mit den Kindern auch diese Inhalte sich zu erarbeiten. Und das geht sehr gut. Und wenn Kinder vielleicht sogar schon mal besser sind als die Lehrerin oder der Lehrer in einem bestimmten Moment, dann ist das ja gar nicht schlimm. Dann können diese Kinder als Coaches eingesetzt werden. Und auf der anderen Seite ist es eben auch für die Lehrerinnen und Lehrer Ja, eine besondere, spannende Herausforderung vielleicht, das selbst zu erlernen und sich diesem Spiel dann zu nähern. Und wir versuchen das immer im Weserstadion zu machen, diese Workshops. Das sind für die Neueinsteiger, ist das dann so eine Einführung in, wie funktioniert das Ganze, was kriegen wir für Material und so weiter. Und für die Fortgeschrittenen machen wir dann ein bisschen Taktiktraining und Matheübungen oder Eröffnungstraining, also im Grunde wie so eine kleine Fortbildung.
Ich würde gerne auf die Kommentare im Chat eingehen. Da haben wir einmal den Ralf Schreiber. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, von der Organisation Schach für Kids. Die haben gerade eine Petition, das bundesweit zu machen, quasi was ihr in Bremen macht, nämlich Schach offiziell als Bildungsmaßnahmen in Schulen verankern. Also wer da das unterstützt, gerne hier bei dem angegebenen Link. Und die haben auch diese wissenschaftlichen Untersuchungen, von denen du vorher sprachst, also über die Trierer Schulschachstudie hinaus, haben die auch noch ganz schöne oder ganz viele wissenschaftlichen Belege tatsächlich dafür,
Gesammelt.
dass das Schulschach was bringt, gesammelt, ja. Und dann haben wir noch den Holger Hansen, der, glaube ich, in Kiel, wenn ich es richtig weiß, im Schulschach sehr aktiv ist. Kiel oder Lübeck, Holger, korrigier mich oder schreib's im Chat. Schach in Schulen bewirkt wahre Wunder, ne? Einfach auch, weil es ja, die übliche Klassendynamik vielleicht auch so ein bisschen verändert einfach, ne?
Ja.
Und ihr werdet da pädagogisch ja unterstützt von niemand Geringerem als Björn Lenk-Venus. Also ich kann mich zumindest erinnern, dass er damals
Absolut.
den, also der hat ja eine Ebene mit den Lehrern, die ich zum Beispiel gar nicht hätte. Der versteht deren Wording, der versteht deren Art zu denken. Kannst du ein bisschen was über seine Rolle sagen, was der da beigetragen hat?
Ja, Björn, und ich würde mal das Team von Chessbase und Rainer Voisin damit dazu nehmen. Die sind diejenigen, die im Grunde den ganzen Content schon geschaffen hatten, den wir dann nutzen konnten. Also wir nutzen zum Beispiel die gesamte Welt von Fritz und Fertig. Ich weiß, es ist ein kommerzielles Produkt, also insofern soll jetzt keine Werbung sein, aber da war einfach schon etwas fertig, was wir nutzen konnten und was nachweislich funktioniert. Und witzigerweise habe ich als Erwachsener Fritz und Fertig kennengelernt und fand das total super, da bestimmte Spiele zu spielen. Und eben auch da ist ein besonderer Zugang. Also ich habe noch Schach gelernt, so man stellt alle Figuren auf und dann fängt man mit offenen Eröffnungen an und lernt dann Italienisch ein bisschen und Französisch und halboffene Spiele und bla bla bla. Und hier bei Fritz und Fertig funktioniert es eben anders. Man beschäftigt sich erstmal eine ganze Weile nur mit dem König. Und hat dann so lustige Spiele wie Sumo Ring oder so, ne, wo man die Opposition kennenlernt, die ja selbst auf sozusagen WM-Niveau dann manchmal entscheidend sein kann, ne? Wer kommt da in
Sehr
die
gut.
Opposition? Also wisst ihr besser als ich. Und dann erst lernen sie die nächste Figur kennen. Also bis sie wirklich mit allen Figuren spielen, vergeht schon manchmal ein ganzes Jahr oder so, ne? Oder ein halbes, je nachdem, wie schnell sie da vorankommen. Und Björn steht hinter dieser Didaktik, glaube ich, hat die entwickelt und hat uns zum Beispiel für unsere Webseite auch ganz, ganz viele tolle Videos gemacht, wo einfach Schachdinge erklärt werden. Und er ist als Schulleiter sozusagen. Und auch ja als Grimme-Preisträger für besonders kreative Vermittlung von Inhalten während der Covid-Pandemie. Also ist er einfach ein ganz, ganz wichtiger Unterstützer, aber eigentlich noch mehr als das. Er ist eigentlich mit sozusagen der Kern von unserem Projekt Schachmatt schlau.
Für
Ich
Chessbase
meine,
darf man bei uns übrigens immer gut Werbung machen. Chessbase ist ein sehr
ich
lieber und unterstützender Partner der Chess Tigers schon seit Jahrzehnten. Und deswegen, also das möchte ich mal nur mal unterstreichen. Daran sieht man aber auch, dass Chessbase eben nicht nur diese große Schachfirma ist, sondern halt auch hilft, wo Chessbase kann und solche Produkte immer nicht nur aus Werbemaßnahmen, sondern aus voller Überzeugung unterstützt. Und das merkt man auch vor
Ja.
allem bei so einem Projekt wie Schach macht schlau.
Und witzigerweise kenne ich sie, glaube ich, warte mal, wie alt bin ich jetzt? Also schon 35 Jahre, weil ich war noch Fußballprofi bei Werder Bremen und das war ganz am Anfang. Da fing sowas wie Internet gerade erst an, ne, in den 90ern. Und da hat ein Fußballer fing dann an, so eine eigene Webseite, eine Homepage zu haben. Und die meisten Fußballer haben dann da ein paar Fotos draufgestellt und ihren Lebenslauf und so. Und ich habe damals so überlegt, du musst irgendwie ein paar Dinge machen auf deiner Webseite, damit die Leute wiederkommen. Und dann hatte ich die Idee, Schach zu spielen gegen meine Fans. Und dann haben wir quasi immer so eine Fernschachpartie gespielt. Also ich habe einen Zug gemacht und dann konnten die Fans, gab es ein Voting für 2 Tage oder so. Und dann wurde eben ein Zug wieder gegen mich gespielt. Das war eigentlich sehr lustig. Und das war von dieses Template oder dieses Tool wurde von Chessbase mir damals schon zur Verfügung gestellt. Und deswegen kenne ich sozusagen Chessbase schon ewig.
Ja. Wir haben im Chat noch eine Frage von Holger, also der Schulschach in Kiel macht. Gab es Einwände von der Schulseite? Wie seid ihr denen begegnet? Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil meine Erfahrung ist, dass alle Schulen Schach toll finden. Oder täusche ich mich da?
Naja, wir haben das so gemacht. 2018 haben wir unsere Senatorin hier in Bremen mal eingeladen, auch ins Weserstadion. Und haben ihr sozusagen die Idee präsentiert und ganz wild auf sie eingeredet, bis sie quasi nur noch Ja sagen konnte. Also sie hat uns damals dann erlaubt, das zu versuchen. Aber wir gehen da immer mit einer Freiwilligkeit vor. Also wir laden alle Lehrerinnen und Lehrer ein, das in ihrer Klasse zu machen. Und sie müssen dann quasi, wenn jetzt eine Lehrerin sagt, ich möchte das versuchen an einer bestimmten Schule, dann muss sie das mit ihrer Schulleitung sozusagen klären. Die geben eigentlich aber immer die Erlaubnis. Aber wir haben jetzt nicht sozusagen alle Schulen in Bremen, sondern wir haben jetzt über die Jahre, glaube ich, so 7.000, 8.000 Kinder erreicht. Also schon einen großen Anteil der Grundschulen. Wir arbeiten halt nur mit Grundschulen zusammen. Aber nicht alle. Also es ist nicht verpflichtend von der Behörde oder so. Und wir sind auch finanziert nur durch Spenden und Sponsoring. Also die Senatorin, auch die jetzige, erlaubt uns das zu tun, aber es gibt keine Verpflichtung für alle Schulen.
Ich kann mich erinnern, wir waren danach essen, nach diesem Termin da im Weserstadion. Und da hast du gesagt, dass es früher dieses Format gegeben hätte, 8 Fußballer spielen gegen 8 Schachkinder. Und da hatten wir überlegt, das wieder aufleben zu lassen. Das war direkt vor Corona, dann hatte sich das irgendwann wieder verflüchtigt sozusagen. Und zum Beispiel mit der Schach am Rathaus, das ist ja auch eine großartige, nicht nur für die Kinder großartig, sondern auch für die Darstellung des Schachsports großartig. Wie siehst du solche Maßnahmen und was kann der Schachsport tun, um noch mehr in den Mittelpunkt sich zu stellen?
Ja, also das, was wir, dieses 8 gegen 8, das war quasi, das haben wir ein paar Mal gespielt, Werder-Profis gegen Kinder damals aus der Schachabteilung. Und so diese beiden Teams, das war dann auch immer einigermaßen spannend. Also wir mussten in der Profimannschaft natürlich schon so ein bisschen zusammenkratzen, dass wir da ein Achterteam hinbekommen. Da haben wir, glaube ich, auch ein bisschen getrickst und haben vielleicht auch mal einen Spieler von der U23 hochgezogen oder einen Trainer mit dazu genommen. Aber im Großen und Ganzen waren das lustige Events. Und klar, ich meine, die Idee mit dem Spielen auf dem Marktplatz oder in Hamburg gibt es ja auch dieses rechtes gegen linkes Alsterufer. Das sind halt schöne Events, die für eine Öffentlichkeit dann einfach diese Ideen auch darstellen. Ich habe immer so die Ambition formuliert für uns bei Schach macht schlau. Wir wollen mal mit diesem Bild irgendwie in die 20 Uhr Tagesschau. Haben wir noch nicht ganz geschafft. Vielleicht werden es auch irgendwann erstmal die Tagesthemen. Aber Schach eben so ein bisschen rauszuholen aus einer Ecke, wo viele vielleicht denken, das ist irgendwie verstaubt oder nur was für besondere Nerds oder so. Und das ist die Idee dahinter, halt irgendwie schöne Bilder zu schaffen. Und 1.300 Kinder, die wir jetzt im Juni auf dem Marktplatz hatten, das ist einfach ein grandioses Bild.
Ja. Wie ist das mit Schach bei Werder Bremen? Es gibt ja zwei Fußball-Bundesligisten, die einen Erstligisten auch im Schach haben, nämlich Werder Bremen und Bayern München. Johnny, korrigier mich, 3. Wer ist der dritte?
Na, Ratespiel für alle Beteiligten. Wer ist der dritte Bundesligist, der auch eine Schachmannschaft noch in der Schachbundesliga hat?
Baden-Baden, Deizisau.
Mein Zweitlieblingsverein nach Werder.
Hamburg?
Freiburg. Aber das
ist ja der Hamburger Schachclub, der ist ja nicht der Hamburger SV.
St. Pauli.
St. Pauli, so. Natürlich. Ja, klar, wie konnte ich nur? Ja.
Jetzt mit Magnus, aber warte mal, jetzt bin ich selbst überfragt. Im Moment, jetzt im September fängt ja die neue Saison an, oder?
Ende September, genau, ja.
Ach so, nee, warte mal, aber St. Pauli, ja, du hast recht. Nee, sorry, jetzt habe ich gerade auf dem Schlauch gestanden. Das ist ja schon Bundesliga, ja.
Ja, nur weil wir jetzt inzwischen auch wieder gegen den HSV spielen, heißt das leider nicht, dass es in der zweiten Liga ist.
Ja.
Aber was ich fragen wollte, welche Bedeutung hat Schach für so einen Verein wie Werder Bremen und vielleicht auch, welche Finger hast du da dabei mit im Spiel? Als ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender des Gesamtvereins.
Ja. Also wir haben uns bei Werder, das muss man ehrlich zugeben auch, es gab immer wieder auch Diskussionen, aber SV Werder steht ja für Sportverein und nicht für Fußballverein. Also wir haben uns ein Stück weit immer als Sportverein verstanden. Nun gibt es eine besondere Konstruktion bei Werder, nämlich dass einige Sportarten auch mit bei der Ausgliederung in die Kapitalgesellschaft rübergenommen wurden, in die KG sozusagen. Ne? Also du hast einmal den e.V., den klassischen Verein, und du hast die Kommanditgesellschaft, die KG, wo der Fußball eigentlich natürlich der Motor ist und die größten Einnahmen generiert. Und Schach unter anderem, aber auch noch Tischtennis und Handball und Leichtathletik sind mit in die KG rübergegangen. Und da gab es zugegeben immer mal wieder Diskussionen, ist das eigentlich so richtig und ne, müssen wir Schachbundesliga spielen und Tischtennis-Bundesliga und so. Aber im Grunde waren wir uns immer wieder am Ende der Diskussion einig, dass es auch Werder ausmacht. Mhm. Und klar, ich hatte eine besondere Affinität zu Schach im Aufsichtsrat, aber auch, ich finde es auch gut, dass das Tischtennis, oder ich habe früher auch selbst Leichtathletik gemacht oder komme aus einer Handballfamilie. Also ich fand es immer gut, dass Werder nicht nur Fußball war, sondern eben auch andere Sportarten dort gemacht werden. Es kommen keine neuen mehr dazu, aber die da sind, die werden gefördert, aber wir wissen natürlich auch, im Schach, genauso wie im Fußball, spielt Geld eine Rolle. Und da gab es dann schon immer mal wieder auch Diskussionen, wie viel Geld darf denn so eine Schachabteilung kosten und wie dürfen wir da Spieler einkaufen oder sollten wir nicht lieber eigene Talente entwickeln? Und ich glaube, man hat versucht, und wir haben das ganz gut hinbekommen, immer eine ganz gute Balance zu finden. Also im Fußball leider auch, aber im Schach ja fast noch mehr, kannst du dir ein bisschen Erfolg auch einkaufen, so als Team, oder? Kann man ja schon sagen, ja. weil die Spieler vielleicht noch etwas mehr als beim Fußball dann nicht so gebunden sind oder nicht so viel Identifikation da ist. Werder war aber, glaube ich, auch oder ist bis heute in der Schachwelt immer ein Verein, der eigentlich mehr Identifikation schafft als die allermeisten anderen Clubs, würde ich mal als These formulieren. Johnny, korrigier mich.
Das ist absolut richtig. Also wenn wir uns eine Person anschauen, jemanden, den du ja auch gut kennst, Luke McShane, der gefühlt seit Kindertagen vorne bei Werder mitspielt, auch die beiden Ukrainer, von denen jetzt ja einer, Zaha Efimenko, Frauenbundestrainer ist, das sind ja nicht Leute, die mal gekommen sind und dann gehen, sondern die bleiben dort für lange, lange, lange Zeit. Und ich glaube, es gibt nur einen Verein, der so für Vereinstreue steht, noch wie Werder Bremen, das ist der Hamburger Schachclub, wo die Leute auch sehr lange spielen. Aber Werder ist mit einer hohen Bindung, selbst wenn die Leute vielleicht woanders mal mehr Geld bekommen könnten. Luke McShane zählt sicherlich dazu, der an der einen oder anderen Stelle sicherlich mehr hätte bekommen können. Aber durch diese tolle Arbeit, die jemand wie Luke auch sieht, sagen die, nee, ich bleib lieber bei Werder seit, glaube ich, 20 Jahren. Und absolut.
Nee, und Werder unterstützt uns auch bei Schach macht schlau ein wenig. Also natürlich hat die Schachabteilung sozusagen auch, es ist ein stetiger Kampf, da auch immer die Mittel wieder zusammenzubringen, die notwendig sind. Was sind wir geworden jetzt im letzten Jahr, glaube ich, Dritter oder so in der Bundesliga? Stimmt das?
Ich bin nicht mehr aktives Werder-Mitglied.
Ja, weiß ich also auf jeden Fall, einmal habe ich erlebt, dass wir auch deutscher Meister wurden. Das ist aber schon lange her. Ansonsten, klar, ist auch da Baden-Baden oder letztes Jahr, glaube ich, Düsseldorf. Da, wo dann einfach viel investiert wird, ist auch viel Erfolg da.
Ja, aber im Gegensatz zu Werder Bremen, Düsseldorf bricht jetzt zusammen im Grunde genommen, weil der Sponsor nach einer deutschen Meisterschaft wieder abgesprungen ist.
Ach
Die
so,
werden jetzt
okay.
nächstes Jahr wieder gegen den Abstieg spielen. Und das ist genau das, was man ja in keiner Sportart sehen will, sondern man will
Ja.
ja die Tätigkeit, die gute Jugendarbeit, die ja bei Werder auch ganz, ganz groß geschrieben wird. Das möchten wir ja haben und nicht dieses, jemand, der viel Geld hat, möchte sich eine deutsche Meisterschaft kaufen und ist dann wieder weg.
Ja.
Jetzt gibt es
Genau,
ja
und
aktuell.
Michael, zu deiner Frage noch. Ich glaube, dass Schach schon auch attraktiv dargestellt werden kann und das geschieht ja auch immer mehr und die Streaming-Welt und die Online-Welt und sozusagen die Stärke des Internets hilft da natürlich dem Schach. Und es ist eben auch ein globales Thema. Also ich erinnere mich im letzten Jahr den WM-Kampf, den habe ich teilweise auf Chessbase India mir dann angeschaut, weil das so lustig und emotional und humorvoll da dargestellt wurde. Und als dann Gukesh da den Sieg eingefahren hat, das waren ja grandiose Bilder auch, die eigentlich verdient gehabt hätten, dass sie auch noch mehr Aufmerksamkeit bekommen hätten.
Ja.
Andererseits bin ich aufgewachsen mit in so einer Welt, wo ja noch so ein bisschen Ost-West-Konflikt ja auch immer im Schach eine Rolle gespielt hat, ne? Da diese Geschichten um Bobby Fischer und gegen wen war es noch in Island?
Spassky. Spassky.
Spassky, genau. Und dann später Karpov, Kasparov. Das waren ja irgendwie, da bin ich sogar mal abends länger aufgeblieben, um dann sozusagen da noch die Analysen zu sehen.
Ja, schön. Zu Gukesh, also wenn du dich da schon so auskennst, auch mit dem indischen Schach, Garry Kasparov hat neulich gesagt, naja, der Gukesh ist ja nur Nummer 3 von Indien, also gleich gut mit den anderen beiden. Er passe nicht in die Reihe der Weltmeister mit Fischer, Carlsen, mit ihm selber. Siehst du das auch so, weil er schließlich ja auch nicht die aktuelle Nummer 1 der Welt ist, sondern Carlsen? Oder würdest du sagen, doch, der passt in diese Reihe rein, der ist absolut verdienter Weltmeister?
Also ich finde die Aussage, er passt nicht in die Reihe, ein bisschen zu überheblich in gewisser Weise. Er hat es verdient, er hat sich den Titel geholt. Wir wissen alle, dass natürlich Magnus aktuell insgesamt wohl noch der stärkste Spieler der Welt ist, der aber dann verzichtet hat. Wir hatten früher auch schon mal Diskussionen, dass Garry Kasparov, glaube ich, Streit mit der FIDE hatte und dann einen eigenen Verband und so. Ne, sowas gibt es leider im Schach auch immer wieder. Um ehrlich zu sein, verstehe ich auch die Entscheidung von Magnus nicht ganz, warum er darauf verzichtet, seinen Titel zu verteidigen. Das ist sicher schade. Er hat ganz viel für den Schachsport gemacht und das sozusagen auch als Typ, das so ein bisschen einer breiteren Öffentlichkeit sozusagen vermittelt. Aber ich finde es eigentlich schade, dass er dann sich da zurückgezogen hat. Dann wäre wahrscheinlich Gukesh jetzt nicht Weltmeister, so viel ist richtig. Aber auf der anderen Seite, es ist auch erstens ein toller Typ. Er hat da großartig gespielt, finde ich. Das war ein tolles Duell, der Kampf im letzten Jahr. Und von daher ist er auf jeden Fall verdienter Weltmeister.
Ja, sehr, sehr höflich und bescheiden auch. Also so, ich finde so ein, ja, sehr sympathisch. Ja.
Ja, das kann
Voller
man ja auch nicht
Vertrauen.
von allen Schachweltmeistern sagen.
Ja.
Nö.
Hast du da welche im Sinn?
Nein, 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 nein.
Die Frage ist, von welchen man es überhaupt sagen kann, ne?
Ja, ich meine, diese Geschichte der Schachweltmeister, ich bin da kein großer Experte, aber da gab es ja schon auch viele verrückte Geschichten, ne, wo es dann eben auch politisch wurde oder manchmal, wer war das noch, der behauptet habe, eine Fliege würde ihn quer durch Europa verfolgen und immer wieder sich auf das Brett setzen oder so. Also da gibt es ja schon auch Merkwürdigkeiten im Schach.
Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich kenne nur die Geschichte mit Bobby Fischer und dem Stuhl, wo sie dann irgendwie was auseinandergeschraubt haben und dann da zwei tote Fliegen drin gefunden haben oder irgendwie sowas. Genau, ja.
Und der Joko.
Magnus wollte jetzt unbedingt in Jeans spielen, ne?
Ja, das ist auch ein Thema, worüber wir mal sprechen können. Die FIDE hat jetzt ihren Dresscode geändert. Man darf jetzt in Jeans spielen, aber nur, wenn sie nicht abgetragen sind. es gibt also tatsächlich noch Regeln und es gibt auch immer wieder wahrscheinlich dann Diskussionen werden. Das ist ja nicht zu Ende mit so einer Regel, ne? Was ist eine abgetragene Jeans, was nicht? Was ist mit einer roten Jeans? Die sind nach wie vor verboten. Gehen nur blaue, schwarze und graue. Wie siehst du das Thema Dresscode? Hast du das verfolgt, wie das sich da letztes Jahr bei der Schnell- und Blitzschach-Weltmeisterschaft entwickelt hat? Wie Carlsen da dafür gesorgt hat, indirekt jetzt, dass die Regel geändert wird?
Ich habe das ein bisschen verfolgt, habe drüber gelacht. Im Grunde habe ich aber, um ehrlich zu sein, da überhaupt keine Meinung zu. Das soll der Videoassistent des Schachsports entscheiden, was abgetragen ist und was nicht.
Der also, Bunker in Köln, aber den haben wir nicht im Schach.
Jetzt meine, ich habe eher immer eine Meinung gehabt zum Thema so Club-Schach-Team. Da fand ich es eigentlich immer schön, oder wenn dann so ein Werder-Team in der Bundesliga auch erkennbar als Werder-Team spielt und eben nicht jeder anzieht, was er will. So zumindest vielleicht eine Kleinigkeit. Es mag ein Poloshirt sein oder das mag irgendwie ein Accessoire sein oder so. Sowas fände ich dann schon nett, weil es ist ja in dem Moment Teamsport. Schach, muss man ja sagen, vielleicht nochmal zurück auch zu den Kindern und zu Schach macht schlau. Also man kann ja auch hier und da was Kritisches sagen zum Schach und Pädagogik, weil natürlich Schach auch hart ist, wenn du verlierst und es auch irgendwie schon so ein Einzelsport ist. So ein bisschen wie Tennis. Meine Tochter hat Tennis gespielt, ich spiele selbst auch gern Tennis. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, Schach auch trotz dieses Drucks oder ne, manchmal, wenn man im Schach verliert, hat man auch, wird ja so gesagt, ist der jetzt schlauer oder dümmer oder irgendwie so. Das ist ja schon hart zu verlieren. Und diese Resilienz und das, was man da lernen kann, ist wiederum natürlich dann auch ein wichtiger Punkt. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach zu gucken, da trotzdem auch einen Teamsport draus zu machen. Das finde ich auch immer wichtig.
Inzwischen ja Pflicht zum Glück in der Schachbundesliga, dass man einheitlich auftritt. War auch lange Zeit nicht so und wurde höchste Zeit, dass das, glaube ich, vor 10 Jahren oder so dann mal eingeführt wurde.
Ja.
Thema Fairness wollte ich noch ansprechen. Jetzt ist es ausgerechnet ein Bremer Bundesligaspieler gewesen, Kirill Schewtschenko, der seinen Großmeistertitel aberkannt bekommen hat, jetzt durch ein ganz frisches Urteil der Berufungskammer der FIDE-Kommission. Also da ging es darum, dass er in der spanischen Liga erwischt worden ist mit seinem Handy, hat es dann auch zugegeben und dann wurde er erst für 2 Jahre gesperrt plus 1 Jahr Bewährung. Er hat Berufung eingelegt und auch die Ethikkommission der FIDE. Und jetzt wurde in einem zweiten Urteil das sogar noch verschärft, nämlich dass er auch zusätzlich zu der 2-jährigen Sperre, die schon fast abgelaufen ist, dass er auch noch seinen Großmeistertitel aberkannt bekommt, der ja eigentlich auf Lebenszeit verliehen wird. Hast du da ein Gefühl, wie schätzt du das ein? Gerade als jemand, der Zeit seines Lebens sehr, sehr, sehr viel Wert auf Fairness gelegt hat.
Ja, es ist schwer, da eine vernünftige Aussage zu treffen, wenn man auch erstens diesen Menschen nicht so gut kennt und auch nicht, ich bin nicht bis ins Letzte über die Situation informiert. Generell ist Fair Play schon etwas Wichtiges im Sport. Das Einhalten von Regeln macht, glaube ich, Sport erst besonders und attraktiv. Und es gibt es natürlich in vielen Sportarten. Beim Schach ist es Cheating durch Telefone, die man versteckt. Beim Radfahren ist es Doping gewesen und vielleicht auch immer noch oder in anderen Sportarten Doping oder im Fußball hatten wir schon Skandale mit Schiedsrichtermanipulation und Wettbetrug und so weiter. Das sind natürlich Dinge, die will man in keiner Sportart sehen und Das ist auch nicht gut für Schach natürlich, solche Dinge. Deswegen ist es wichtig und versuchen auch wir den Kindern in unserem Projekt zu vermitteln, dass Verlieren okay ist und dass man nur immer wieder versuchen muss, dann beim nächsten Mal einfach dazuzulernen. Und man ist nicht dümmer, wenn man mal eine Partie verliert, sondern das gehört sozusagen zum Sport dazu, verlieren lernen und trotzdem immer wieder gewinnen wollen auch. Ich glaube, da, wo sowas passiert, sieht man auch immer besonderen Druck. Und ich nehme mal an, das ist im Schachsport eben auch so, dass es da dann teilweise um Geld geht oder auch um Status oder sonst wie.
Wertungszahlen.
Und ich meine, wenn ich mal Großmeister bin, dann würde ich ja denken, dann hat man das gar nicht mehr nötig, irgendwie zu cheaten. Aber keine Ahnung, was das dann manchmal doch auslöst. Also nochmal, es ist schade. Auf der anderen Seite, selbst Doping, also wo man dann bewusst vielleicht auch Medikamente einsetzt und sowas, da wird man gesperrt und das ist dann auch richtig, aber jeder Mensch hat auch eine zweite Chance verdient. Also ich finde, ich weiß nicht, wie das dann sein wird, aber einen Großmeistertitel zu verlieren, ist dann vielleicht schon sehr, sehr hart. Vielleicht ist eine Zeitstrafe dann einfach auch angemessen.
Ich weiß gar nicht, ob er den quasi wieder gewinnen kann, wenn er jetzt 3 Großmeister-Normen wieder erwirbt. Ich meine, die Ratingzahl hat er ja. Ob er dann wieder Großmeister werden darf, weiß ich gar nicht.
Ich gehe davon aus. Also wenn er dann wieder spielen darf, darf er auch wieder Großmeister werden. Und damit die Zuschauer das auch richtig verstehen, ist es ganz klar, dass Schewtschenko deutlich stärker ist als normaler Großmeister. Obwohl er betrogen hat, ist es ganz sicher, dass er mindestens ein Großmeister mit deutlich über 2,6 ist. Das Problem ist, glaube ich, vielmehr, dass er sich den nächsten Sprung in die absolute Weltspitze deutlich einfacher und deutlich schneller vorgestellt hat, als er dann gekommen ist. Aber dass er ein sehr starker Großmeister ist, das steht ganz außer Frage. Der hat einfach irgendwann die Nerven verloren, der Druck ist dazu gekommen. Und dann, und das ist das, was Marco aus meiner Sicht sagte, ist es halt wichtig, dass wir darauf achten, dass unsere Kinder das Selbstbewusstsein haben, zu wissen, dass die eigene Wertigkeit nicht nur vom Schachergebnis abhängt. Dass man auch ein ganz toller Mensch sein kann, wenn man ständig im Schach verliert, und dass man sozusagen sein inneres Bild nicht auf Schachergebnissen aufbaut. Und das passiert halt gelegentlich bei diesen starken Großmeistern, die dann nur noch über ihre Schachergebnisse definiert werden und von der Außenwelt gesehen werden. Und dann, wenn man dann das Gefühl hat, dem nicht mehr zu genügen, dann ist eben der Griff zum Handy ja bei einigen leider viel zu schnell gemacht oder halt überhaupt gemacht.
Das liegt aber auch an diesen furchtbaren Wertungszahlen, ne? Weil alle ständig immer auf Wertungszahlen und jedes Mal, wenn irgendeiner ein Turnier gespielt hat, heißt es, ja, er hat sich ja um +2 verbessert in diesem Turnier oder -3 verloren. Nein, was für ein schlechtes Turnier. Also das macht halt, glaube ich, auch einen Teil dieser Ergebnisfixiertheit aus und dieses Drucks. Ne? Da muss man sich von lösen.
Könnte sein, ja. Ja, das ist tatsächlich, Druck entsteht eben immer durch dieses ständige Vergleichen. Ne? Und klar, ich kenne das, im Tennis haben wir dann auch so eine Zahl, die selbst bei uns, bei den über 50-Jährigen, Ambitionen auslöst, ne? Dass man eine LK haben will, die besser ist als sozusagen letztes Jahr oder, ne? Oder Handicap im Golf, all diese Dinge. Und die Elo-Zahl im Schach ist da vielleicht auch der Druck. Aber selbst da, wo es die nicht gibt, gibt es halt diesen Druck. Also wenn man die Geschichte von Jan Ullrich oder anderen Sportlern, die sozusagen da reingeraten sind oder die diese Fehler gemacht haben, sieht, dann ist es halt immer dieser Vergleich auch. Und wenn man, gerade wenn man vielleicht kurz vor der Weltspitze ist, aber diesen letzten Schritt halt nicht schafft, vielleicht ist dann die Versuchung am größten. Ja.
Johnny, hast du noch? Ich habe noch eine Frage, aber ich will nicht vorgreifen, wenn du noch ein Thema hast.
Hau raus.
Wann sehen wir Marco Bode als Präsident des Deutschen Schachbundes?
das lassen wir lieber.
Ja gut, ich meine, das war jetzt natürlich ein, ich sag mal, kalt gestellte Frage. Aber mit ein bisschen Einleitung, ne, dass man ja immer wieder Persönlichkeiten sucht, die Erfahrung im Management haben und mit deiner Affinität zum Schach und mit deiner Erfahrung als Aufsichtsratsvorsitzender auch in Bremen und mit deinen Führungsqualitäten kann man sich sowas ja, wenn der Posten wieder frei werden sollte, durchaus mal vorstellen. Also es gab auch einen Politiker, der schon im Radsportverband Präsident wurde und was auch immer. Also solche Querwechsel gibt es ja.
Das war ja Scharping, oder?
Scharping, genau.
Im Radsport, ja. Ja, nein, also ich fühle mich auch geehrt, dass du mir die Frage stellst, aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich in einer solch exponierten Rolle da im Schachsport Verantwortung übernehmen würde. Ich glaube, ich unterstütze Schach sozusagen durch dieses Kinderprojekt und an anderen Stellen sehr gerne, auch in Zukunft, aber Funktionär zu sein im deutschen Schachsport oder so, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Na, wir schauen mal.
Ja, damit ist die Kampagne gestartet.
Der Letzte, dem ich die Frage gestellt habe, der hat sich vor ein paar Wochen beworben. Ist zwar nicht gewählt worden, aber und der Ehrlich? Hat sie auch verneint.
Ah, verstehe. Okay. Ja, dann schauen wir mal, was passiert.
Genau. Ja. Wollen wir den Abbinder machen oder hast noch was, hat einer noch was auf dem Herzen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kann ich nur vielen, vielen Dank sagen. Also es war uns beiden, ich meine, Johnny, du kennst ja schon, aber für mich kann ich auf jeden Fall sprechen. Es war eine Ehre, so jemanden, den man eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt, ja, hier mal live im Schachtalk zu haben und auch über ein Thema zu sprechen, was einen verbindet. Und das ist wirklich schön und Kompliment für dieses Schulschachprojekt. Also ich zeige hier nochmal das Bild. Das ist wirklich, kam auch hier im Chat der Hinweis, ne, großartiges Bild. Ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, ich verletze keine Rechte. Wahrscheinlich ist es auch von Chessbase, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall.
Nee.
Großartige Geschichte.
Es gibt was noch mehr von tollen Fotos und Videos auf schachmachtschlau.de.
Schachmachtschlau.de, dann haben wir dafür auch Werbung gemacht und das erste Buch auch nochmal erwähnt als tolle Buchreihe, daserstebuch.de. Und weiter so kann ich nur sagen, das Schach freut sich über solche Schulschachaktivitäten. Ich glaube, der Satz von Holger ist ein schöner Schlusssatz. Wäre schön, wenn es auch ein paar Marco Bodes in anderen Städten gäbe. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, lieber Marco. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke euch. Wir sehen uns.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss, tschüss, tschüss.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.